Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Heute ist nun schon der fünfte Sonntag, liebe Gemeinde, dass wir an dem Thema der drei Gs dran sind. Die guten Gebote Gottes. Die erste Hälfte haben wir also hinter uns, vor allem die vertikalen Gebote, also die Gebote, die sich mit der Beziehung zwischen Mensch und Gott beschäftigen. Falls jemand Interesse hat, kann er sie auch im Internet finden, sowohl als MP3 zum Hören, als auch auf PDF zum Nachlesen. Ab heute also geht es um die horizontale, also um die Gebote, die uns Menschen untereinander angehen, um den zwischenmenschlichen Bereich, wenn man so will. Und die Sache mit Gott war ja ziemlich klar, die Sache mit den Menschen eher nicht. Denn diese Gebote betreffen uns alle ziemlich existenziell. Und deswegen wird es auch im Laufe der Predigt oder Predigten einige Tretminen geben, also Reizthemen, bei denen man so oder so denken kann, auf der einen oder anderen Art und Weise, je nach persönlicher Voraussetzung, Wertevorstellung, Weltanschauung. Die Ethik wird ja immer sehr kontrovers diskutiert. Das nach der biblischen Zählung sechste Gebot scheint auf den ersten Blick völlig klar zu sein. Ich bin der Herr, dein Gott, du wirst nicht töten. Ich schätze mal, keiner von Ihnen hat inzwischen schon mal jemanden umgebracht, ermordet. Und doch macht sich in unserem hochentwickelten, wohlhabenden Deutschland eine beunruhigende Entwicklung bemerkbar. Es gibt immer mehr zwischenmenschliche Konflikte, die tödlich enden. Zwar geht doch kaum ein Tag, an dem nicht in den Nachrichten mal von einem Beziehungsdrama mit tödlichem Ausgang, von brutalen Vorkommnissen, Kindermisshandlung oder Tötung die Rede ist. Die Brutalität, Polizisten merken das ja, dass der Respekt einfach nicht mehr da ist, hat wesentlich zugenommen. Ganz zu schweigen von der stillen, aber wachsenden Zahl von Menschen, die sich selbst das Leben nehmen oder es durch Drogen, Medikamenten oder exzessiven Alkoholkonsum sehr schwer schädigen. Hier in unseren behüteten Rohrbeck, Dalgo und Seeburg bleibt diese Entwicklung nicht aus. Das haben wir als Fahrehepaar sehr schnell gemerkt. Wir dachten, im Märkischen Viertel, wo wir herkommen, da ballern sich die Leute gegenseitig zu. Ist hier nicht weniger so, nur ein bisschen versteckter. Diese Entwicklungen sind also ein genereller Trend und natürlich macht er einen Sorgen. Und deswegen rückt uns dieses Gebot schneller auf den Pelz, als wir es uns eigentlich wünschen würden. Wer sich allerdings genau mit diesem Gebot beschäftigt, ihr merkt bald, worum es eigentlich geht. Hier soll nämlich der Umgang mit meinem Mitmenschen und dem Leben an sich geregelt werden. Denn die Frage lautet ja nicht primär, hast du schon mal jemanden ermordet? Sondern, wie gehst du mit deinem Nachbarn, mit deinem Mitmenschen und seinem Leben um, vor allen Dingen natürlich mit den unsympathischen, mit den anstrengenden Zeitgenossen. Solche Leute, die ich nicht leiden kann, sind quasi ein Test, um zu prüfen, inwieweit ich ihren Lebensraum akzeptiere oder ihn durch meine Worte bzw. Handlungen einschränke. Und wir müssen bedenken, dass zu Zeiten des Alten Testaments das Leben an sich nicht den Stellenwert hatte, den es heute hat. Deswegen war es für viele kein Problem, andere umzubringen. Es war völlig normal. Oft wurden sogar ganze Familien, ganze Dörfer ausgelöscht, nur weil ein Einzelner unter ihnen schuldig geworden war. Und Ähnliches passiert heute in vielen Ländern. Denken Sie mal an die Blutrache. Oder an die Verletzung der Familienehre, die muss gleich mehrfach bestraft werden. Denn seit der Urgeschichte haben wir Menschen es nun mal mit Mord und mit Totschlag zu tun. Und in der Bibel verdichtet sich das sozusagen schon gleich am Anfang, kurz nach dem Paradies in der Geschichte von Kain und Abel. Der Kain hatte auf Deutsch gesagt eine Stinkwut auf seinen Bruder Abel, weil ihm Gott vorher klar gemacht hat, dass er keine gute Beziehung zu Gott hat, dass er eine falsche Einstellung hat. Und das merkt man, wie er darauf reagiert. Und weil es bei Abel anders war, plante kein Schlimmes. Gott warnt ihn sogar noch. Er sagt, hey, pass auf, was du gerade in deinem Kopf hast. Dieser Hass, der schadet dir nur und bringt dich nachher nur in Schwierigkeiten, aber Kain wollte nicht. Und er schlug seinen Bruder Abel. Und seit dieser ersten Leiche wohnt Hass, Streit und Mord auf unserer Erde, denn das sind die eigentlichen Weltherrscher, nicht irgendwelche Männer. Die Weltherrscher, mit denen wir es alle zu tun haben, denn sie können uns alle beherrschen, je nachdem, in welcher Situation wir sind. Und deswegen haben wir ja auch Gottes Gebote, seine Lebensregeln so bitter nötig. Seine Gebrauchsanweisung für den optimalen Gebrauch der Konstruktion Mensch. Aber wir sind ja hier im gesitteten Rohrweg. Wenn wir jemanden nicht leiden können, dann bringen wir ihn doch nicht gleich um. Warum gilt dieses Gebot trotzdem? Nun, das macht Jesus in der Evangelienlesung deutlich, wo er sich die Gebote vornimmt und sie quasi neu interpretiert. Wir haben es ja gerade gehört. Ich lese nochmal die wichtigste Passage. Er sagt, ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt wurde, du sollst nicht morden. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Aber ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Und wer zu seinen Mitmenschen sagt, du Idiot, der wird vor das oberste Gericht kommen. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Die Beleidigungen, die hier angesprochen werden, klingen für uns im Deutschen erstmal ganz harmlos. Du Idiot. Die Jugendlichen sagen das zigmal am Tag zu ihren Geschwistern, zu irgendwelchen anderen. Sie werden fast täglich benutzt. Und wenn ich ihnen das dann vorlese, heißt es meist im Konfall immer, oh, muss ich da ein Mörder sein? Ja, muss ich da ein Mörder sein? Denn im Hebräischen haben diese Ausdrücke, die wir hier so gedankenlos benutzen, ein viel schwereres Gewicht. Das bedeutet quasi, dass man einer Person das Leben abspricht, sie zur Nicht-Person macht. Und das zerstört natürlich Vertrauen und Beziehung. Bei uns ist das eher das Kopfkino. Ein Beispiel aus der Psychologie. Wir wissen, dass wir über jeden Menschen, den wir kennen, bewusst oder unbewusst eine Meinung haben. Meist, wie gesagt, gar nicht wirklich bewusst, aber sein Verhalten uns gegenüber bewerten wir in unseren Gedanken, also ob uns diese Person eben sympathisch ist oder nicht. Und wenn diese Bewertung negativ ausfällt, dann speichern wir das stärker als bei positiven Reaktionen. Wie Sie wissen, wie die Nachrichten nur schlechte Nachrichten sind, gute Nachrichten, verkaufen sich halt besser. Bleiben besser hängen. Also, wenn ich einen nicht mag oder er mich nicht, speichert man das stärker. Dann habe ich also das Gefühl, diese Person schaut mich schief an. Also gehe ich so ein bisschen auf Distanz. Vielleicht wundert sich der andere darüber und wird misstrauisch. Ich gehe noch mehr auf Distanz. Dann merke ich, der interessiert sich ja gar nicht mehr für mich und ich finde ihn immer unsympathischer. Bald kann ich ihn ja nicht mehr leiden. Und wie von selbst kommen die Gedanken, dass er bestimmt eine Menge negativer Eigenschaften hat und vielleicht sogar noch schlecht über mich redet. Die Konsequenzen? Jetzt bin ich mir sicher, dass er mich nicht ausstehen kann. Ich habe einen Gegner. Merken Sie, äußerlich ist gar nichts passiert. Aber innerlich, Kopfkino. Was Jesus uns hier sagen will, ist, dass der Ernstfall bei meinen Gedanken im Kopf anfängt. Bei den kleinen Alltagsreibereien, die dann bei meinem Bewertungssystem ankommen. Nicht erst bei großen Konflikten. Auch der Bankraub ist erst das Ergebnis einer langen Gedankenreihe der Vorstufen. Denn es gibt Stufen zum Mord. Die Leiche ist in der Regel das Ende einer langen Reihe von Gedanken, von lästernden Worten, von Taten, was auch immer. Und deswegen warnt uns Jesus ja hier mit den oben beschriebenen Worten, denn schon negative, verachtende Gedanken über einen anderen Menschen bringen mich quasi auf den falschen Weg, weg von Gott. Und zwar nicht nur von den Menschen, sondern wie gesagt, auch von der Beziehung zu Gott. Man kann ihn nicht nur mit der Faust, sondern auch mit den Gedanken, den Worten oder dem Herzen töten. Das sind so Dinge wie Lästern. Sie wissen ja, Mobbing ist ja gerade wieder ein heißes Thema. Rufmord in den Medien über Sportler, Politiker und so weiter. sogar psychische Manipulation, all das gehört in diesen Bereich, du sollst nicht töten. Und deswegen brauchen wir so dringend die Erkenntnis über unsere Schuld, damit wir bereit sind, auf andere Menschen zuzugehen und uns zu versöhnen, wie Jesus sagt. Lass dein Opfer auf dem Altar liegen, das ist nicht wert, wenn du innerlich bitter bist gegen deinen Mitmenschen und böse Gedanken hegst. Geh zuerst zu ihm und dann ist die Beziehung zu Gott auch wieder besser. Denn dieses Gebot ermahnt uns, bringt euer Leben in Ordnung. Haltet Frieden mit euren Mitmenschen, soweit es an euch liegt. Ehrt das Leben. Ehrt die Schöpfung Gottes. Denn das ist das Beste, was euch selbst passieren kann. Und deswegen geht es gar nicht mal darum, dass wir nicht töten, sondern dass Ehrfurcht vor dem Leben haben. Auch vor dem Leben ungeliebter Menschen. Generell, im täglichen Miteinander. Jetzt wird es natürlich problematisch. Überlegen Sie mal. Nicht töten. Keine bösen Gedanken. Überlegen wir mal, was Sie tun, wenn Sie Auto fahren. Im Straßenverkehr. Wie oft mal er leise oder laut über die Idioten vor einem, der wieder nicht schneller genug fährt oder wie auch anders schimpft. Denkt nur, mach doch mal! Das gilt natürlich auch generell bei den ethischen Themen wie sich entwickelndes Leben. Die ganzen Fragen der PID, der Präimplantationsdiagnostik, also zu gucken, ist der Körper gut oder nicht, der Stammzellenforschung, all das gehört ja rein. Was ist mit verbrauchender Embryonenforschung, wo während des Lebens zerstört wird bei den Keimzellenbahnen? Sind das nur Zellklumpen? Was ist mit dem behinderten Leben? Wo fängt Leben überhaupt an? Und auch die Zahl der Abtreibungen ist mit geschätzten 500 abgetriebenen Kindern pro Werktag allein in Deutschland unverändert hoch. Natürlich gilt dieses Gebot auch für den Selbstmord, wo wir eigene Hand an unser von Gott gegebenes Leben anlegen wollen. Und es gilt natürlich für die ganzen Fragen der aktiven Sterbehilfe, wenn es nicht nur um Abschalten von medizinischen Apparaten geht. Diese ganze Diskussion ist so sehr von unserem technologischen Zeitalter bestimmt, wo es eben immer mehr heißt, menschenwürdig ist nur der Mensch, der gesund ist, der funktioniert. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann empfinden sich gerade Kranke, Behinderte oder sehr alte Menschen eher als eine Last, statt eine Lust für die Familie oder Gesellschaft. Und man kann feststellen, dass in den letzten 20 Jahren quasi eine schleichende Entmenschlichung unserer Gesellschaft stattgefunden hat. Und Sterbehilfe zum Beispiel ist nur die Logik einer Gesellschaft, die nur auf Leistung und gutem Funktionieren aufgebaut ist. Wer will denn schon jemand zur Last fallen? Früher war das normal, heute eben nicht. Ich weiß, das alles sind Reizthemen, die eine wesentlich ausführlichere Behandlung verdient hätten. Das habe ich ja schon zu Beginn der Predigt erwähnt, dass man über diese Themen sehr kontrovers diskutieren kann, dass jeder eine andere Meinung hat und man in der Regel nie auf einen Konsens kommt, je nach Wertevorstellung und persönlicher Weltanschauung. Vielleicht protestieren auch einige von Ihnen innerlich und denken, naja, man muss doch die persönliche Situation berücksichtigen, die ja zum Beispiel eine Abtreibung, ein Selbstmord, die Sterbehilfe und so weiter passieren. Natürlich ist doch klar, selbstverständlich ist jeder Fall ein Einzelfall und auch so seelsorgerlich zu behandeln. Denn fast immer steckt ja eine große Not dahinter, wo man manchmal keinen Ausweg mehr sieht. Deswegen gilt ja gerade auch bei uns, gerade bei solch komplexen Themen, wir sollen nicht richten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Gott allein weiß, was in den Herzen der Menschen vorgeht, warum sie sich so und nicht anders entscheiden. Aber hier hat ein generell falsch verstandener Humanismus eine Menge an Erziehung und Prägung kaputt gemacht. Der Mensch wurde zum Mittelpunkt allen Denkens und Gottes gute Absicht mit uns kam in der Regel in Erziehung nicht mehr vor. Also das, was dem ersten Gebot innewohnt, ich bin der Herr dein Gott, keine anderen Götter. Das wurde außer Kraft gesetzt. Und Gott wurde weder von den Eltern noch von den Kindern die Ehre gegeben, wie ich in der letzten Predigt zum Elterngebot ausgeführt habe. Und das hat auch gesellschaftliche, soziologische Konsequenzen. Doch ganz egal, wie die persönliche Situation oder Not aussieht, Gottes Angebote wollen uns ja etwas von unserer Last
nehmen.
Wenn er der Herr dein Gott ist, dann relativiert sich unsere Lage nämlich ganz beträchtlich. Außerdem ist dieses Gebot ja nicht nur für die Sonderfälle da, sondern für den Alltag, wie wir gehört haben. Im Umgang mit unseren oft nicht sehr geliebten Mitmenschen sollen wir es praktizieren. Denn auch er ist ein Geschöpf Gottes und auch für ihn ist Jesus gestorben. Und noch etwas zeigt uns dieses Gebot Gottes Absicht mit uns, denn es ist das einzige Gebot, bei dem Gott selbst eine Ausnahme gemacht hat. Und sie betrifft seinen Sohn, Jesus Christus, denn an ihm ließ Gott ein Todesurteil vollziehen. Schuldig daran sind nicht nur damals die Juden oder die Römer, schuldig sind wir alle. Denn um unserer Schuld willen wurde Jesus Christus ermordet, dahingegeben von Gott für uns. Doch gerade diese tödliche Sühne für unsere Sünde gibt uns die Möglichkeit, an jeder Stelle, an der wir vielleicht auf dem falschen Weg weg von Gott sind, in Bezug auf andere Menschen oder Gott, umzukehren und die Versöhnung, die Gott uns anbietet, in die richtige Richtung zu nehmen und dahin zu gehen. Deswegen ja die Passionszeit. 7 Wochen lang werden wir uns über diese unglaubliche Tatsache Gedanken machen, weil man sie nicht einfach so verstehen kann. Die muss in die Tiefe des Herzens Stück für Stück eindringen. Und wir brauchen für uns persönlich diesen Weg, der mit vielleicht bösen Gedanken, Vorurteilen oder so anfängt, nicht zu Ende zu gehen. Wir müssen nicht in irgendeiner Verbitterung stecken bleiben, auch wenn wir vielleicht jahrelang schon Konflikte mit irgendwelchen Leuten, vielleicht sogar mit Eltern, Geschwistern, Familienangehörigen haben. Wir müssen auch nicht krampfhaft auf unser Recht pochen, sondern wir können uns auf den ermordeten, aber auferstandenen Herrn Jesus Christus verlassen. Denn das Angebot zum 6. Gebot lautet, wenn ich der Herr dein Gott bin, dann brauchst du deinen Mitmenschen nicht mehr als Konkurrenten zu behandeln, den man beruflich, in der Schule oder auch persönlich fertig machen muss. Ich, der allmächtige Gott, will dein Beschützer sein. Du kannst es dir leisten, deinen Nächsten zu lieben und ihm zum Leben zu verhelfen, auch wenn er dir vielleicht nicht sehr sympathisch ist. Und genauso wird ein Mensch frei, das Leben anderer zu schätzen und zu schützen. Denn so wie mein Leben nur gut funktioniert, wenn andere auf mich Rücksicht nehmen und mir helfen, so soll es umgekehrt auch sein. Amen. Herr, du liebender Gott, wir danken dir dafür, dass deine Gebote keine moralische Qualifikation oder frustrierende Einengung bedeutet, denn du willst uns mit deinen Angeboten in die Freiheit führen. Danke für diese Gebrauchsanweisung, mit der unser Leben erst richtig funktioniert und rundlaufen kann. Damit bietest du uns eine tiefe Freude im Herzen, die unabhängig ist von äußeren Bedingungen. Und so bitten wir dich, dass wir noch viel stärker lernen, in dieser Freiheit zu leben. Dass wir uns herauswagen aus alten Vorstellungsrahmen und neue Wege gehen mit dir und zu dir. Denn damit machst du uns fähig, großzügig zu denken und zu handeln und das Leben anderer Menschen zu schätzen, zu schützen und zu ehren. Uns und unseren Mitmenschen zur Hilfe und dir zur Freude. Amen.